Ja, hallo, mein Name ist Silvia Jonik. Ich bin ja seit sehr vielen Jahren IT-Security-Beraterin. Ich berate größere Unternehmen, es sind meistens in Deutschland DAX-Unternehmen, und unterstütze die dabei, ihre Netzwerke bzw. ihre Anwendungen sicher zu machen. Ich beschäftige mich selbst schon seit rund 20 Jahren mit dem Thema. Meinen ersten Vortrag über IT-Sicherheit habe ich 1992 gehalten. Das ist also tatsächlich aufs Jahr genau 20 Jahre her. Und seitdem betreibe ich das Thema. Zu Anfang wurde ich noch belächelt. Hat man sich nicht mit IT-Sicherheit befasst? Das war irgendwie, ja, mittlerweile wird einem zugehört. Den Vortrag, der steht unter Creative Commons. Er steht viel mehr drin, als ich, also viel mehr auf den Folien immer drauf, als euch manchmal erzähle, und manchmal ist es andersrum. Dient dann dem, dass man ihn weiter verteilen kann, dass er also irgendwie auch gelesen werden kann und trotzdem verstanden wird. Ich habe mich schon vorgestellt, ich bin nicht allein. Ich arbeite meistens in der Sache mit Kai Notdorf zusammen. Er ist wie ich IT-Sicherheitsexperte, arbeitet für eine Versicherung, ist dort Information Security Officer und berät eben ein Unternehmen. Wir sind beide im Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Das FIF hat sich 1984 gegründet, und zwar aus Frust heraus. Es waren ehemals Mitglieder der Gesellschaft für Informatik. Das ist sozusagen die Standesorganisation der Informatiker in Deutschland, und sie wollten damals eine Petition gegen das Pershing-2-Abkommen veröffentlichen im Vereinsblatt. Darauf hatte die GI keinen Bock, weil sie gesagt haben, wir haben ja so viele Rüstungsfirmen, die uns unsere Vereinsblätter finanzieren, das könnt ihr jetzt nicht veröffentlichen. Daraufhin haben sie gesagt, okay, dann machen wir unseren eigenen Verein. Somit wurde der Verein 1984 in der Mission gegründet, die IT nur für friedliche und ja, zivile Zwecke einzusetzen, und hat aber im gleichen Zug die gesellschaftliche Verantwortung einfach mit reingenommen und hat gesagt, wir machen nicht nur Frieden, wir machen im Prinzip eine verantwortungsvolle Informatik. Ich habe den Vortrag, oder wir haben den Vortrag in vier Teile geteilt. Und zwar einmal die Motivation, die ist relativ groß. Warum machen wir eigentlich Cyberpeace und nicht Cyberwar? Wir stellen aber schon dar, dass Cyberwar schon Realität ist. Üben dann vor allen Dingen die Kritik an nationaler Cybersecurity-Strategie aus, die sich aus unserer Motivation und aus der Realität ergibt, und haben zum Schluss Vorschläge, wie man es besser oder wie man es anders machen kann. Ja, ich starte mal mit dem Thema, wer wird durch, ja, Cyberwarfare eigentlich bedroht? Und ich kann da ein Buch empfehlen, das hat ein Österreicher geschrieben. Habe ich es richtig rum? Ja, Blackout. Kennt das jemand? Niemand, oder? Okay, Blackout handelt von einem, ja, Januartag, an dem erst in Italien partiell anfängt der Strom auszufallen, dann flächendeckend. Gleichzeitig passiert das auch in Schweden, auch dort erst so partiell, und immer weiter merken sie, dass das System runterfährt, und innerhalb von einem Tag ist Europa ohne Strom. Klingt wie Science Fiction, klingt erstmal sehr unwahrscheinlich, aber der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, Mark Ellsberg, hat relativ gut recherchiert. Italien und Schweden sind die Länder, die schon Smart Grids fast flächendeckend haben. Diese Smart Grids haben natürlich bestimmte Funktionalitäten, die man über Internet oder übers Netz bedienen kann. Und sie haben auch noch Code drin und Steuercode drin, der zwar nicht, ja, benutzt wird hier, aber aktiviert werden kann. Der ist also nur deaktiviert, aber kann aktiviert werden. Und dieser Code bedeutet, dass man den Smart Grid abschalten kann. Das heißt, er fordert keinen Strom mehr an. Wenn man es schafft, alle Smart Grids zu infizieren, dann kann man das Stromnetz außer Kraft setzen. Und zwar erst nur partiell, und umso mehr Stromteile und Netzteile ausfallen, desto größer wird die Instabilität, und das, was man sich mal schön gedacht hat, kracht. Ja, und dann geht die Story eigentlich erst richtig los, nämlich dann fangen Verteilungskämpfe an irgendwann mal. Zu Anfang hilft man sich noch, weil man ist ja befreundet, aber irgendwann mal bricht die Anarchie aus. Sehr spannendes Buch. Jeder kann Opfer werden. Und zwar Staat, Unternehmen oder Bürger. Das liegt einfach daran, dass die meisten Rechner vernetzt sind und man sie von überall her auch erreichen kann und steuern kann. Und selbst wenn man nicht vernetzt ist, wie einige Akteure in diesem Buch, ist man davon betroffen, weil ohne Strom sind wir leider alle gar nichts. Weil nicht mal die Toilettenspülung funktioniert. Geschweige denn die Heizung, geschweige denn, dass man irgendwo tanken kann. Geschweige denn, dass man irgendwann mal auch einkaufen kann, weil Bargeld weg. Bankautomaten gehen auch irgendwann nicht mehr. Und die Waren gehen auch irgendwann mal aus. Selbst wenn man die Kassiererin im Kopf rechnen lässt, was sie gerade dort einbongen soll. Das Hauptproblem in dem Szenario ist, dass die Cyberwaffen relativ frei verfügbar sind. Das sind frei verfügbare Tools, die man im Internet möglicherweise zu Hause oder in der Arbeit findet, zur Verfügung hat und benutzen kann. Man kann damit jedes Opfer erreichen, wenn man sich gut genug anstellt. Und sie sind sehr billig zu haben. Also die meisten Tools, Angreifertools und Hackertools sind frei verfügbar und kosten nichts und kann man sich runterladen. Man kann sich übrigens auch Viren relativ billig kaufen. Also es gibt einschlägige Seiten, da kann man sich ein Virus für $250 kaufen. Man kriegt sogar noch einen Wartungsschutz. Also wenn der Virus jetzt nicht einen Monat durchhält, dann kriegt man einen neuen Virus. Kein Witz, alles kein Problem. Wissen und Handhabung kann man sich relativ leicht aneignen. Und einen fertigen Virus muss man einfach nur noch abschicken. Die Angriffsfläche ist sehr groß. Hard- und Software sind sehr stark standardisiert und überall gleich. Alles, was hier auf dem Handy so drauf ist, üblicherweise funktioniert nach demselben Schemata. Sprich, wenn ich einmal eine Schwachstelle gefunden habe, kann ich sie auf allen so lange ausnutzen, auf allen Handys oder auf allen Smartphones so lange ausnutzen, wie die Schwachstelle nicht gefixt oder nicht. Selbst so ein kleines Gerät besteht aus unendlich vielen Komponenten, die von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Produzenten, von verschiedenen hergestellten Softwaren und so weiter zusammengestellt ist. Das ist eine irrwitzige Komplexität. Und es gibt, selbst wenn man jetzt unter der Prämisse, dass wir Open Source benutzen, kaum eine Chance, das alles vernünftig zu handeln. Zumindest nicht für einen Einzelnen. Niemand ist in der Lage, allein irgendwie zu durchschauen, was alles auf dem Handy geht und nicht geht. Und ob es meinetwegen noch versteckte Funktionen gibt, von denen wir noch gar nichts wissen. Ein großes Problem ist heutzutage, dass IT-Projekte, das weiß ich aus Erfahrung, aus meinem Beratungsjob, Zielsetzungen hat. Das Wichtigste ist, man bleibt im Budget. Das Zweitwichtigste ist, man ist in der Zeit. Dann kommt die Funktion, und dann irgendwann mal die Verhinderung von unerwünschten Nebeneffekten. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Das Wichtigste ist aber immer, im Budget zu bleiben. Und wenn man als erstes merkt, man kommt aus dem Budget raus, dann spart man zuerst an dem Punkt, der am wenigsten auffällt. Nämlich daran, dass das möglicherweise irgendwie ja nicht vernünftig abgesichert ist. Fällt am wenigsten auf. Funktionieren muss es, aber ob es jetzt sicher ist, fällt erstmal nicht auf. Somit ist IT-Sicherheit nach wie vor kaum ein Designziel. Es gibt noch ein anderes Problem. Das ist dadurch bedingt, wie das Internet entstanden ist. Als das Internet geboren wurde, wollte man Informationen frei austauschen können. Man wollte Diskussionsforen schaffen, man wollte Plattformen schaffen, um Wissenschaftler gemeinsame Diskussionen über Forschungsergebnisse, die gemeinsame Diskussionen über Themen überhaupt zu bieten. Da war es nicht unbedingt primär wichtig, dass das irgendwie vertraulich oder die Integrität geschädigt werden kann. Vertraulich war es eh nicht, man wollte es hier öffentlich diskutieren. Die Integrität, auf die Idee ist man gar nicht gekommen, dass irgendjemand die Ergebnisse oder irgendwelche Sachen absichtlich falsch machen möchte. Man wollte ja den Fortschritt, man wollte ja darüber diskutieren. Also war das einzige primäre Ziel, mit denen unsere Netzwerke und die ganzen Protokolle wie HTTP oder FTP oder sonst wie konzipiert wurden, war Verfügbarkeit. Und genauso sind sie designt worden. Alles andere, was wir heutzutage tun, um sie sicher zu machen, zum Beispiel HTTPS, ist ein zusätzliches Protokoll, nämlich das SSL-Protokoll, das im Nachhinein als einzelnes Protokoll nochmal angeflanscht ist. Und somit ist es nur ein Versuch, ein schwaches Design aus Sicht der IT-Sicherheit, aus Sicht der Vertraulichkeit, aus Sicht der Integrität zu stopfen. Was mehr oder weniger gut gelingt, sage ich mal. Aber darüber könnte ich gleich einen eigenen Vortrag halten. Ja. Sprich, wir können oder Funktionen können sehr schnell und sehr leicht missbraucht werden. Und Implementierung und Konfiguration können Fehler aufweisen. In dem Moment, wo man das falsch verbindet oder falsch miteinander zusammenfügt, hat man verloren, denn ist die beste Sicherheit nicht mehr sicher. Wir haben noch eine Tendenz, und das ist eigentlich das stärkste Argument für Cyber Peace und nicht Cyber War. Unternehmen, Menschen arbeiten über nationale Landesgrenzen hinaus in einem Intranet oder auch im Internet zusammen. Vor allen Dingen Unternehmen haben flache Intranets. Es gibt keinerlei Trennung mehr zwischen einem Unternehmensteil, der meinetwegen in Indien liegt oder in Deutschland liegt oder in Russland oder sonst wo. Das, was wir als Landesgrenze hier noch kennen und merken, wenn wir irgendwo hinreisen und irgendwo ranbouncen, ist innerhalb eines Unternehmens nicht mehr da. Es gibt keine Grenze mehr. Und die Verfügbarkeit der Informationen wird nach Projekt entschieden, nicht nach Landesgrenze. Niemand auf ein Unternehmen kommt auf die Idee zu sagen, meine indischen Kollegen gebe ich aber nicht die Informationen. Ist auch blöd, wenn man im Projekt zusammenarbeitet. Macht null Sinn. Produkte werden über nationale Landesgrenzen hinaus entwickelt und eingesetzt. Ich meine, Apple stellt keine Chips her, Apple stellt keine Hardware her. Das kriegt alles aus China, also machen wir uns nichts vor. Also überlegen wir uns, die USA greift China an und vor die Region da, wo Apple seine Rechte und Hardware produzieren lässt. Apple schreit Hurra, 100 Pro. Also Infrastrukturen, angesprochen hier in dem Buch, Strom. Strom ist nicht mehr eine Sache, eine nationale Sache. Strom ist eine Sache von Europa oder von der Welt, weil im Prinzip die Regulierung im Stromnetz und der Ausgleich von Abnahme und Anforderungen über ein gemeinsames Netzwerk geschieht. Und das meiste ist sogar über Internet erreichbar. Sprich, wir haben auch da keine nationalen Grenzen mehr. Standards werden schon lange im Prinzip international gemacht. Es gibt keine nationalen, es gibt nur noch wenige nationale Standards und sie würden auch keinen Sinn machen, weil wir wollen ja weltweit kommunizieren. Das Kernwort ist in dem Fall Entgrenzung. Wir haben innerhalb der Unternehmen oder wir haben innerhalb von Projekten keine nationalen Grenzen mehr. Problem wird es dann, wenn die Zivilgesellschaft als Kollateralschaden in Kauf genommen wird. Und das wird sie in dem Fall, wenn kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Stromversorgung, im Prinzip mit dem Internet verbunden ist. Dann gilt nämlich das, was für alle Unternehmen und das, was die Kommunikation so einfach macht untereinander, nämlich auch für diese kritische Infrastruktur. Es werden dieselben Protokolle und Dienste benutzt, die alle benutzen. Auch Energieversorger benutzen dieselbe Hardware, dieselbe Software wie alle anderen auch. Und ja, sie haben vielleicht noch nicht manchmal nicht so ganz die Sensibilität, die notwendig wäre zum Risiko, das sie eingehen. Kernsatz ist, das Risiko bei kritischen Infrastrukturen ist, dass sie haben die Schwachstellen wie alle anderen, aber ihr Ausfall kann die zivile Gesellschaft zumindest sehr stark gefährden. Kommen wir mal zur Realität. Cyberwar, Stuxnet kennt wahrscheinlich oder hat zumindest schon mal jeder gehört. Stuxnet war oder ist eine Malware, die im Prinzip ganz gezielt nur für Iran, ganz gezielt für eine Urananreicherungsanlage in Natanz konzipiert war, was man sehr schnell feststellen konnte, weil es genau für 6 Zentrifugen gedacht war und in Natanz ausgerechnet 6 Zentrifugen von dieser Sorte stehen, war ziemlich schnell klar, dieser Virus oder dieser Wurm war genau für diesen Zweck konzipiert. Die Entwicklungskosten, die man geschätzt hat, lagen im 7-stelligen Bereich. Man hat dazu mehrere, und das ist jetzt wichtig, Zero Day Exploits. Ich erkläre es kurz. Zero Day Exploits sind kleine Programme, die Schwachstellen ausnutzen können, die bisher noch nicht bekannt wären. Deshalb Zero Days, weil noch keiner von diesen Schwachstellen und von der Möglichkeit, diese Schwachstelle auszunutzen, wissen, nennt man sie Zero Day Exploits. Das sind im Prinzip die so gefährlichsten Schwachstellen ausnutzenden Programme, die es geben kann. Weil wenn auch das Unternehmen, das das Produkt hergestellt hat, nicht weiß, dass die Schwachstelle existiert und dass es da bereits eine Software oder eine Möglichkeit gibt, sie auszunutzen, kann sie auch nicht gefixt werden. Und alle Systeme, die dieselbe Schwachstelle haben, sind über diesen Exploit ausnutzbar, über dieses Programm. Ich erzähle es, weil ich es später nochmal brauche. Es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, ob man jetzt meinetwegen, ich sag's mal kurz, erlaubt, dass man Systeme einfach angreifen kann und solche Zero-Day-Exploits meldet, und zwar erstmal natürlich ans Unternehmen, oder ob man es verbietet und damit meinetwegen auch irgendwelchen staatlichen Organisationen die Möglichkeit gibt, die auch festzustellen und sie dann auszunutzen, um Krieg zu spielen. Es gibt noch eine Reihe von anderen Attacken. Ich will jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen. Es gibt aber nochmal die letzten drei auf dieser Folie, sind Flame. Flame hat im Prinzip fast eine Funktion wie der Bundestrojaner. Im Grunde genommen schadet er dem System nicht, aber er späht alles aus dem System auf. Und von daher nimmt man zum Beispiel an, dass das Ding nur dazu dient, erstmal Informationen auszuspähen. Also das, was man früher mit Social Engineering im Unternehmen gemacht hat, indem man versucht hat, irgendwelche Leute zu manipulieren und was herauszufinden, tut das automatisch, indem der Rechner befallen wird und im Prinzip Screenshots gemacht werden, die E-Mail-Kommunikation abgehört wird und geguckt wird, was macht der Benutzer auf seinem Rechner. Was interessant ist, ist also, Flame war eine Software oder eine Schadsoftware, die sehr lokal und eher lokal im Nahen Osten halt um sich gegriffen hat. Doku ist ähnlich, hatte aber keine Präferenzen. Also Doku ist fast überall aufgeschlagen und hat im Prinzip auch nur die befallenen Rechner erstmal ausgespäht. Was immer der erste Teil eines Angriffs sein kann. Erstmal gucken, was kriege ich an Informationen, was kann ich noch irgendwie über das Unternehmen oder über das Verhalten der Person, die ich gerade ausspähe, herausfinden, um dann den eigentlichen Angriff zu starten, um möglichst gezielt und möglichst effizient Schaden anrichten zu können. Gauss ist jetzt ein bisschen neuer. Der hat zum Beispiel Bankdaten ausgespäht, vor allen Dingen Israel, Libanon, basierte auf Flame. Und da ist es zum Beispiel bekannt geworden, oder man mutmaßt, dass es die USA war, also USA war oder auch Israel. Was lustig ist, dass er auch in Israel dann zugeschlagen hat. Aber wenn man weiß, dass in Israel auch arabische Mitbürger wohnen, kann man sich vorstellen, für welchen Zweck er auch in Israel ausgesetzt wurde. Sehr spekulativ sind Angriffe, beziehungsweise auch das Auftreten zum Beispiel einer Malware im Drohnenzentrum Nevada. Die hatten mehrere Tage lang, ich glaube sogar über eine Woche, richtig fett Probleme. Und zwar hatten sie plötzlich eine Malware festgestellt, die hätte niemals auf dem System sein können oder sein sollen, weil im Grunde genommen diese Systeme nicht am Netz sind, also dedizierte einzelne Systeme sind. Und man hat lange gegrübelt, wie das passieren konnte. Und ich sage mal, Gerüchte sagen, dass offensichtlich Bedienstete ein Spiel installiert haben und damit ihre Rechner infiziert haben, die Drohnen steuern sollen. Was natürlich richtig prall ist, weil wenn die Drohnensteuerung von jemand übernommen werden kann, ist das dann, Drohnen sind sowieso nicht witzig, aber dann ist es gar nicht mehr witzig. Ein weiterer spekulativer Cyberangriff ist die Darstellung Iran, dass sie also diese eine Spionagedrohne abgeschossen haben sollen. Vielleicht war es ja auch, weil sie schon in Nevada irgendwie was rausgefunden hatten, wie sie also irgendwie die Drohnen steuern. Es ist aber Spekulation. Es kann auch wirklich nur das doofe Spiel gewesen sein, das rein zufällig auf diese Rechner geladen wurde. Dann ist zwischendurch, also im letzten halben Jahr, also den ersten Vortrag haben wir zu dem Thema auf der Seekind im Mai gehalten. Und damals war es noch so, dass zum Beispiel die USA gesagt haben, nein, wir machen keine Cyberangriffe und haben wir niemals gemacht. Und hätten ja auch meinetwegen das pakistanische Luftabwehrsystem schädigen oder stören können, haben wir aber nicht gemacht wegen der so schlechten Vorbildfunktion. Es ging dabei darum, dass man halt die Mission gegen Bin Laden halt noch ein bisschen besser unterstützen wollte. Und da wurde nachhaltig bestritten und gesagt, nee, haben wir nicht gemacht. Und zwar genau aus diplomatisch-strategischen Gründen wurde vom Einsatz abgesehen, weil die USA nicht als erster offizieller Cyberwaffeneinsetzer gelten wollte. Und dann kam, ich glaube, einen Monat später ein Artikel in der New York Times raus von Singer geschrieben, der proklamierte, dass Stuxnet definitiv ein Kind von Obama ist und es auch von Obama vorangetrieben wurde. Und dann muss man sich jetzt mal vorstellen, wenn Stuxnet tatsächlich von Obama ist, wann hat die USA dem Iran einen Krieg erklärt? Also das war eine Cyberwaffe, Stuxnet, da sind wir uns einig, war eine Cyberwaffe, aber wann hat bitte die USA dem Iran den Krieg erklärt, was die Voraussetzung ist, um Waffen gegen ein Land einzusetzen. Was ebenfalls im Cyberwar Realität ist, ist, dass der Auf- und Ausbau von Einrichtungen militärischer Einrichtungen in Richtung Cyberabwehr oder Cyberangriff auch passiert. Wir haben hier nur die wichtigsten zusammengefasst. Die USA hat eine Einheit, China hat laut Auskunft von ihnen selbst die größte. Russland hat auch eine, wird auch verdächtigt, Offensiv-Cyberwar zu betreiben. Iran besitzt nach seinen eigenen Angaben die weltweit zweitgrößte Einheit. Kann man vielleicht bezweifeln, wenn man Iran kennt und wenn man die Situation im Iran kennt, aber erstmal steht das so. Israel, Großbritannien, Nordkorea und auch Deutschland hat eine Cyber-Einheit, die jetzt nach den neuesten Ankündigungen auch zum Einsatz bereit ist und auch zum Angriff bereit ist. Ansonsten gibt es natürlich noch in 140 anderen Staaten auch Cybereinheiten, die meisten offensiven Charakter haben. Was macht es so attraktiv? Ja, in erster Linie, man gefährdet erstmal nicht seine eigenen Soldaten. Also das ist so aus militärischer Sicht immer so das Wichtigste mittlerweile, also dass es ein sauberer Krieg ist und dass die eigenen Leute nicht irgendwie gefährdet werden durch den Krieg. Was macht es noch so sexy? Die Rückverfolgung zum Aggressor ist nicht eindeutig möglich. Also man kann sich heutzutage jetzt schon mal ausdenken, also wir haben eine Vielzahl von Hardwaren auch im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft verteilt mit der Vielzahl von Softwaren, die alle wie zum Beispiel dieses kleine doofe Smart Grid oder Smart Meter im versteckten Code haben kann, den man, wenn man ihn kennt und weiß, wie man ihn aktiviert, aktivieren kann. Also von daher kann man erstmal jemanden dazu beglückwünschen, wenn er sagt, also dieser Angriff kommt jetzt wirklich nur von dem oder, weil letztendlich, solange es jemand nicht zugibt, ist es unglaublich schwierig nachzuvollziehen, wo ein Angriff herkommt und wer alles dahinter steckt, ob das jetzt eine Kooperation zwischen mehreren Ländern war oder nur einer allein, ein Land allein, ob es ein Unternehmen war, das ein anderes Unternehmen ausschalten möchte. Es gibt noch was, was die Rüstungsspirale anheizt. Das ist nämlich, wenn man beobachtet, wohin wird in Forschung und Entwicklung investiert? Wohin gehen Forschungsgelder? Wohin gehen Gelder in Entwicklung? Da gibt's ja hier in Deutschland sowas wie, ich würde mal sagen, eine Security-Mafia. Ich gehe gleich noch drauf ein. Und das Letzte ist eigentlich so eine Verstärkung der Tendenz zum asymmetrischen Krieg. So Hightech-Einsatz trifft auf Guerillakrieg. Wir erleben es jetzt gerade in einer anderen Art und Weise. Wahrscheinlich hat es jeder mitbekommen, das Filmchen, das Mohammed verunglimpft, führt in muslimischen Ländern wohl, ich sage mal, zu Recht zu Unbill. Und es wird aber immer noch weiter angeheizt. Also wie jeder Versuch, also irgendwie das irgendwie wieder wegzumachen oder irgendwie zu relativieren, wird immer wieder durch irgendwelche, ich sage mal, Idioten angeheizt. Und somit ist man selbst durch so eine Scheiße also einfach gefährdet. Und zwar nicht nur nicht nur abstrakt, sondern auch ganz konkret. Und dazu braucht man dann keine Cyberabwehr oder sonst wie. Das ist ein ganz anderes Problem, sage ich mal. Weil ja, Hightech trifft, sage ich mal, Guerillakrieg. Nenne ich es mal kurz. Kommen wir zu der Forschung und Entwicklung mit mangelnder Transparenz. Eigentlich bin ich da über ein anderes Projekt drüber gestoßen, über ein Forschungsprojekt, das INDIC heißt. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Aber im Rahmen dieser Arbeit habe ich festgestellt, dass die IT-Sicherheitsforschung irgendwie in die falsche Richtung geht. Es gibt ein Forschungsprogramm FP7 bei der EU, CORDIS, wenn man das mal ansieht und beobachtet, welche Projekte gefördert werden und welche nicht, stellt man eins fest. Militär- und Überwachungsindustrien sind ganz stark vertreten. Die kassieren mit ab, die werden mit gefördert. Die haben einen hohen Anteil an Unterstützung und auch Projektleitung. Was auch noch ist, es sind verstärkt Behörden, Strafverfolgungsbehörden, innere Sicherheit und Militär an diesen Projekten beteiligt, und zwar unmittelbar. Damit sind die meisten Projekte geheim. Es gibt nur ganz wenig Dokumente, die über diese Projekte veröffentlicht werden. Meines Erachtens, meiner Wahrnehmung nach, derer Projekte, die ich mal mir näher angesehen hat, wird nicht mehr geforscht, sondern entwickelt. Was ein großer Unterschied ist. Also Forschung ist frei und man hat erstmal die Möglichkeit, irgendwie frei zu denken. Aber die Projekte sind so ausgeschrieben, dass von vornherein klar ist, was rauskommt. Nämlich ein Überwachungswerkzeug zum Beispiel. Oder eine Angriffsmaschine. Oder sonst was. Also ähnliches. Dann bin ich dann in meinen Recherchen auf eine Institution gestoßen, den ich mafiöse Strukturen unterstelle. Das ist die German European Security Association, kurz GESA. Das ist ein Verein, deren Mitglieder aus Bedarfsträgern, das ist zum Beispiel BKA oder Polizeien oder sonst wie, besteht, aus CEOs oder Unternehmen wie Bosch Sicherheitssysteme, Fraunhofer Institut und andere Unternehmen, aus Bundestagsabgeordnete, wie zum Beispiel Uhl oder Ela, Ela ist, glaube ich, Mitglied im EU-Parlament, aber egal. Die sitzen alle zusammen und machen unsere Sicherheitsstrategie. Also Unternehmen, die uns mit Sicherheitssysteme überwerfen und das BKA und die Polizeien und das Militär sitzen zusammen mit den Politikern, die sie eigentlich kontrollieren sollten, und machen unsere Sicherheitsstrategie. Was kommt dabei raus? Ich habe einfach mal die Verteilung der Forschungsgelder in FP7 grafisch dargestellt. Fangen wir einfach mal unten an. Da unten der blaue Kasten ist im Prinzip Detection und Surveillance. Das sind alles Überwachungsprojekte. Das sind rund 40% von 1,3 Milliarden, die in diesem Forschungsprojekt zur Verfügung stehen. Es gibt einen weiteren Kuchen, das geht so an kritische Infrastrukturen und Krisenmanagement und Public Safety, was aber auch wieder mehr oder weniger Überwachung ist und irgendwie Ausspähen und 43%. Der Austausch von Informationen, Risk Analysis und Risk Anticipation ist nochmal mit 8% vertreten. Und wenn man sich die Projekte ansieht, ich habe mir eins dann durch Zufall angesehen, das war Composite, und Composite ist ein Projekt, das die Polizeiarbeit zwischen dem Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande effektivieren möchte und den Austausch von Daten. Also der Datenaustausch, Informationsaustausch ist jetzt nicht so sexy gedacht, dass man also irgendwie sich über Sicherheitssachen und sonst wie austauscht. Nein, es geht im Prinzip in dem Projekt um den Austausch von Ermittlungsdaten. Es gibt einen Kleinraumkuchen mit 4% biometrische und Identifikation. Da geht es um Biometrie, was man auch perfekt für Überwachung einsetzen kann. Ja, dann gibt's so zwei kleinere Kuchen mit 1,9 und mit 1%. Das ist Security Knowledge und Mapping und Harmonization. Da geht's schon mal eher um was bisschen Friedliches. Und um Privacy Freedom 1% aller Forschungsgelder, die in diesem Forschungsprojekt zur Verfügung stehen, befassen sich also nicht militärischen, nicht Überwachungssystemen. Macht Hoffnung. Wir haben nebenbei gesagt, ein Schlachtfeld, das global ist. Wir haben internationale Firmennetze, die politische Grenzen zwischen China, Deutschland, Indien, Russland, sonst wo völlig ignorieren. Die haben keinerlei Sicherheit, außer dass sie jetzt meinetwegen für bestimmte Projekte oder für bestimmte Sachen Informationen freigeben. Aber letztendlich ist das Netz ein Netz. Wir haben Lieferketten zum Produkt. So ein Handy oder so ein Smartphone besteht aus x Einzelteilen. Wir haben also irgendwie x Produkte, die aus x verschiedenen Ländern irgendwo herkommen, aus x verschiedenen Komponenten, die im Unternehmen zudem noch in Einsatz kommen. Häufig werden die Daten dann gleich noch in der Cloud verarbeitet und genutzt werden natürlich internationale Standards, Software, Hardware, Protokolle und Dienste. Das gilt übrigens auch für die Betreiber der Infrastruktur und demgegenüber setzen wir jetzt eine nationale Cyberabwehr. Also ich frage mich persönlich, was soll das? Wie kommt man eigentlich auf die, ich sage mal, Schnapsidee zu glauben, dass wenn so ein paar Hanseln in Deutschland, sage ich mal, in einem mehr oder weniger großen Kreis zusammensitzen und darüber philosophieren, wie wir jetzt entweder Schwachstellen suchen und finden und möglichst noch vor unserem Gegner, um den anzugreifen, oder aber auch Schwachstellen versuchen einfach für sich zu finden und sie für sich zu behalten, weil was anderes tun die nicht. Aber was soll das? Und dann wurde eine deutsche Firma angegriffen, sage ich mal, aus irgendeinem Land, von irgendeinem Gegner. Und dann ist die spannende Frage, woher kommt der Gegner? Der Täter, habe ich jetzt einen Innentäter? Ist der vielleicht bei mir beschäftigt? War es jetzt doch ein Produkt, das eine Schadroutine enthalten hat? Und wer in der Lieferkette hat mir dann diese scheiß Schadfunktion reingebracht? Ich hoffe, man erkennt so langsam, dass es keinerlei Sinn macht, national irgendwie nach einer Lösung zu suchen. Und schon gar keine, die heißt, wir sind angriffsbereit. Wen möchte man angreifen? Also wenn man jetzt Indien oder China angreift, hat man nachher das Problem, dass man seine eigenen Lieferanten angreift. Macht meines Erachtens keinerlei Sinn. Es sei denn, man geht wieder alles, schraubt alles wieder zurück und macht Unternehmen, die nur deutsch sind, die nur deutsche Produkte herstellt, die nur in Deutschland kommunizieren. Normalerweise, wenn ich oder ja wir Sicherheitskonzepte für Unternehmen schreiben oder für Projekte schreiben, gibt es immer zwei Aspekte. Sicherheitskonzepte bestehen aus zwei elementaren Teilen, und zwar einem organisatorischen und einem technischen. Einerseits muss man natürlich die organisatorischen und die Menschen, die vor den Systemen sitzen, Anweisungen oder einen Handlungsstrang geben, und zum anderen muss man diese Systeme absichern. Und die Forderungen, die wir stellen oder die Anforderungen, die wir stellen, sind teilweise überholt. Die erste ist tatsächlich überholt. Verzicht auf einen Erschlag und Offensive im Cyberspace. Aber trotzdem könnte man vielleicht für die Zukunft fordern, dass Staaten sollten öffentlich darauf verzichten, Cyberwaffen präventiv für einen Angriff zu nutzen. Es sollte eine reine defensive Sicherheitsstrategie passieren. Staaten sollten dazu verpflichtet werden, keine Cyberwaffen zu entwickeln oder sie gar einzusetzen. Wir brauchen eine digitale Genfer Konvention. Es muss eine Straftat oder es muss ein Kriegsverbrechen bleiben, wenn lebenswichtige Infrastrukturen wie Strom, Wasser, Gesundheitsversorgung angegriffen werden. Egal wer es tut, egal aus welchem Grund. Gleichzeitig, ich habe es in diesem Vortrag nicht weit ausgetreten, brauchen wir trotzdem ein Grundrecht auf zivilen Ungehorsam und Online-Protestformen. Also wenn man sich jetzt gegen Google protestieren möchte, ist die einzige Möglichkeit, gegen Google zu protestieren, Google im Netz, ja, ich sage mal, bloßzustellen oder anzugreifen oder einfach mal kurz lahmzulegen. Das ist aber weder Cyberwar noch Cybercrime, sondern das ist ein legitimer Online-Protest, um seinen Unmut gegenüber einem Produkt oder einer Firma zu äußern, die im Grunde genommen nur online ist. Das wird gerne vermischt und gerne wird gesagt, es als Vorwand für einen Cyberkrieg oder sonst wie zu benutzen, dass das schon eine Straftat oder ein Verbrechen ist. Das ist kein Verbrechen. Wenn es ja Verstöße gibt, meinetwegen gegen intellektuelle Properties, Urheberrecht und sonst wie, ist es kein legitimer Kriegsgrund. Wir haben auch ein bisschen die amerikanische Strategie auseinandergenommen. Das ist für Amerika ein Kriegsgrund. Bloß blöd, dass Amerikaner auch oder amerikanische Unternehmen auch flachgeklopfte Netzwerke haben und dass da mal was abhanden kommen kann, muss nicht unbedingt daran liegen, dass es direkt geklaut wurde, sondern es war einfach verfügbar. Und es ist auf jeden Fall kein Grund, jemanden Krieg zu erklären. Man sollte und man darf keine konventionellen Waffen einsetzen als Antwort auf eine Cyberattacke. Das würde die Asymmetrie von Krieg oder sonst wie noch viel stärker verschärfen. Ja, staatliche Stellen, Unternehmen und Bürger müssen zur Offenlegung von Schwachstellen verpflichtet werden. Es sollte und darf keine Straftat sein, Schwachstellen festzustellen und Software oder Hardware nach Schwachstellen zu untersuchen. Das wäre so, als würde man verbieten, Autos einen Crashtest machen zu lassen oder einen Elchtest. Und es wäre eine Straftat. Also wir würden heute in der Sicherheit von Fahrzeugsicherheit ganz anders dastehen, wenn das eine Straftat gewesen wäre. Dasselbe muss auch für Software und Hardware gelten. Es ist absolut nicht einsichtig, warum das Aufspüren von Schwachstellen und damit die Möglichkeit, diese Systeme sicherer zu machen, zum Schutze aller, eine Straftat sein soll, wenn es in anderen Produkten nicht so ist. Software und Hardware unterscheidet sich jetzt, oder IT-Produkte unterscheiden sich jetzt nicht von Autos oder Kühlschränken oder von sonst was. Und die darf man auch auf Herz und Nieren prüfen, ohne dass man eine Straftat begeht. Von daher ist es maximal ein Verbrechen, wenn die Schwachstellen nicht veröffentlicht werden und ausgenutzt werden, aber nicht, wenn sie festgestellt werden und legitim gemeldet werden. Es ist übrigens so, dass wenn Schwachstellen festgestellt werden und es gibt böse und, sag ich mal, gute Hacker, die guten Hacker gehen zu dem Unternehmen, sagen ihm die Schwachstelle und geben ihm eine gewisse Zeit, um es zu beheben, ohne dass sie darüber reden. Und das Unternehmen hat so die Chance, es zu beseitigen. Also es ist nicht so, dass die Schwachstelle gleich irgendwie überall bekannt gegeben wird. Ist gar nicht so. Betreiber kritischer Infrastruktur müssen verpflichtet werden, sich erstmal selbst zu schützen und nicht immer nach Staat und Militär zu rufen. Und dabei müssen kompetente, transparente Prüfungen stattfinden. Das sind genau die Prüfungen, die im Prinzip momentan noch Straftat sind, weil die Unternehmen Nein sagen können. Die Unternehmen können sich weigern, dass ihre Infrastruktur, dass ihre Sachen getestet werden. Und dann haben sie keine Handhabe. Dann stellt sich ein Unternehmen hin und sagt meinetwegen, ich baue sichere Autos und die sind nicht einbrechbar. Und die haben eine Sicherheitslücke und sie dürfen sie nicht prüfen. Und das muss verhindert werden. Das darf nicht sein. Das Unternehmen darf sich nicht einem Test verweigern. Gerade bei Infrastrukturen ist auch noch ein wichtiges Thema Entnetzung und Dezentralisierung. Zum Beispiel der dickste Knoten weltweit über die größte Informationsverteilmaschine steht in Frankfurt. Das ist der DECX. Das ist ein Riesengerät. Wenn das Ding platt ist, dann ist halb Europa ohne Internet. Abrüstung politischer Sprache. Klare Trennung von Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime, Ethical Hacking und politischen Protestformen. Vor allen Dingen eine demokratische Kontrolle. Gewaltenteilung, Parlamentsvorteil für Security-Sicherheitsstrategien. Man kann es nicht einfach dem Militär überlassen, die Security-Strategie zu machen, ohne dass das Parlament mitreden kann. Speziell eine Forderung an die Bundesregierung ist Transparenz und demokratische Kontrolle beim Aufbau der Cyberzentren. Es sollte eine friedenspolitische Ausrichtung geben und vor allen Dingen sollte eine Trennung zwischen Polizei, Geheimdiensten und Militär wieder gewährleistet sein. Das wird gerade so halbwegs aufgeweicht in Deutschland. Ja, und vor allen Dingen sollte es auch Unterstützung geben für Cyber-Peace-Initiativen, also eine vernünftige Friedensforschung, also um Strategien zu haben, die dem Frieden ausgerichtet und nicht dem Krieg ausgerichtet sind. Jetzt bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.